Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, der heutige Predigttext steht im Titusbrief, im zweiten Kapitel. Es sind die Verse 4 und 5. Ich lese uns wie abgedruckt einen Teil des dritten Verses dazu. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt. Nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben. Sie sollen aber Gutes lehren und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werden. Liebe Geschwister, wir setzen heute unsere Predigtreihe aus dem Titusbrief fort. Wir befinden uns immer noch im großen Abschnitt Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Und wir hatten gesehen, dass der Apostel in diesen Versen Ethikunterricht erteilt. Er unterweist die einzelnen Personengruppen der kretischen Gemeinde in Sachen Ethik. Nun, Ethik, was ist das? Wir hatten gehört, Ethik ist die Kunst der richtigen Lebensführung. Und da geht es in diesem Abschnitt um sehr konkrete Fragen. Es geht darum, wie sollen Christen leben? Welches Verhalten sollen sie zeigen? Und das nicht nur in der Gemeinde, sondern auch im weiteren Umfeld, in der ungläubigen Gesellschaft, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft oder im Sportverein. Wie sollen Christen sich da verhalten? Was sollen sie tun? Was sollen sie besser unterlassen? Denn für Paulus war ganz deutlich, es ist in höchstem Maß relevant, wie ein Christ lebt. Es ist sehr, sehr wichtig, wie ein Christ seinen Alltag gestaltet. Denn Christen stehen unter Beobachtung, ob sie das nun wollen oder nicht. Und damit wird sich die Lebensführung eines Christen in vielen Fällen mehr oder weniger direkt auf das Ansehen des Evangeliums selbst auswirken. Damit kann zum Beispiel eine rechte Lebenspraxis das Evangelium fördern, kann seine Wirkung verstärken oder erst ermöglichen. Ja, ein richtiger Lebenswandel kann Appetit auf die Rettungsbotschaft Gottes machen, kann bewirken, dass Interesse entsteht, dass Hörbereitschaft wächst. Beim letzten Mal nun hatten wir uns mit den Anweisungen für ältere Christinnen beschäftigt. Wir hatten gesehen, dass damit wahrscheinlich Christinnen im Alter von über 50 im Blick waren. Und diesen gab Paulus zwei Anweisungen mit auf den Weg. Er sagte, ihr lieben Schwestern, führt bitte einen Lebenswandel, der eurer hohen Berufung entspricht. Ja, lebt ein vorbildliches Leben. Wir haben gesehen, was das bedeutet. In einem solchen Leben sind eben bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr recht am Platz. Ja, da sollte kein Tratschen mehr sein und auch kein Alkoholmissbrauch. Aber noch mehr sagt er den älteren Christinnen. Er sagt ihnen, ihr müsst euch um eure jüngeren Schwestern kümmern. Ihr müsst ihnen als gute Lehrerin in Sachen Lebensführung zur Seite stehen. Wir hatten gesehen, dass dieser Begriff, der hier im griechischen Grundtext steht und oft mit anleiten, hier in der Übersetzung heißt es anhalten, übersetzt wird, dass das ein ganz starker Ausdruck ist. Ja, das wäre besser zu übersetzen mit wachrütteln, aufrütteln, zur Vernunft bringen. Ja, da ist nichts mit Distanz. Wir haben festgestellt, bei dieser pädagogischen Tätigkeit geht es im Letzten um Seelsorge, um intensive Lebensbegleitung. Wir hatten dazu mal bewusst ausgespart, warum die jüngeren Schwestern aufgerüttelt werden mussten. Da kommen wir heute zu. Sondern wir hatten uns mit der Feststellung begnügt, dass ältere Schwestern die jüngeren seelsorgerlich begleiten müssen. Ja, wir hatten gesagt, die älteren oder die jüngeren Schwestern, die waren hier teilweise erst 14 oder 15 Jahre alt. Frauen wurden damals regelmäßig direkt nach der Pubertät verheiratet. Ja, anders als heute waren unverheiratete junge Frauen die Ausnahme. Die Männer waren dabei dann oft 10 oder mehr Jahre älter. Und diese jungen Frauen brauchten natürlich ja seelsorgerliche Begleitung durch erfahrene Schwestern. Heute nun knüpfen wir an dieser Stelle an und wir wechseln die Perspektive. Wir wechseln von denen, die aufrütteln sollten, zu denen, die aufgerüttelt, ja, oder die es nötig hatten, aufgerüttelt zu werden. Wir wenden uns heute den jüngeren Christinnen zu. Und wir wollen sehen, welche ethischen Anweisungen Paulus diesen mit auf den Weg gibt. Auf welche Weise müssen diese dem Evangelium dienen? Als jüngere Christin dem Evangelium dienen, das ist heute unser Thema. Und wir kommen gleich zum ersten Punkt. Durch eine Abkehr vom herrschenden Zeitgeist. Paulus forderte hier eben die älteren Christinnen auf, die jüngeren wach zu rütteln. Sie sollten zur Vernunft oder zur Besinnung gebracht werden. Und hier ergibt sich natürlich die Frage, warum war das nötig? Denn geweckt werden muss ja nur jemand, der tatsächlich schläft. Zur Vernunft gebracht werden ist doch nur bei dem sinnvoll, der unvernünftig ist. Also, warum war dieser Weckruf hier an dieser Stelle nötig? Um das zu ergründen, schauen wir mal in die Verse 4 und 5. Da nennt uns Paulus den konkreten Inhalt der seelsorgerlichen Begleitung. Er nennt die Lebensweise, zu der Titus oder zu der, besser gesagt, die älteren Schwestern die Jüngeren zurückrufen sollten. Wir werden das erst im späteren Verlauf sehen, was das im Einzelnen heißt. Aber hier schon so viel. Ganz offensichtlich wich die Lebensführung der jungen kretischen Christinnen von dieser Maßgabe des Apostels ab. Ganz offensichtlich mangelte es da an Liebe zu Kindern und Ehemännern. Es fehlte an Besonnenheit, fehlte an Zucht. Es fehlte an einer guten Haushaltsführung. Und es fehlte an Unterordnung oder Gehorsam gegenüber dem Ehemann. Es ist interessant, dass die traditionelle griechische Gesellschaftsordnung durchaus der Beschreibung der Verse 4 und 5 nahe kam. Also da lag nicht das Problem. In der griechischen Kultur, in der traditionellen griechischen Kultur, herrschte ein ausgesprochen konservatives Gesellschaftsmodell vor. Die bestimmende gesellschaftliche Struktur war der sogenannte Oikos, die griechische Hausgemeinschaft. Sie bildete den Mittelpunkt des Lebens. Dieser Oikos, der umfasste die Familie sowie die Bediensteten, das heißt Sklaven, das Land, dann auch die Gebäude und alles bewegliche Inventar. Und das Familienoberhaupt, das war der Hausherr. Und der herrschte patriarchalisch über seine Frau und Kinder und oft auch noch über die im Oikos lebenden erwachsenen Söhne mit ihren Gattinnen. Der Hausherr achtete dabei darauf, dass Besitz, Reichtum und Ansehen der Hausgemeinschaft gewahrt blieben und sich vergrößerten. Und im Zentrum des Oikos stand der Wirtschaftshof. In dem wurde das auf dem Land Erwirtschaftete verarbeitet und für Notzeiten gelagert. Ja, neben dem Anbau von Getreide und Ölbäumen wurde Vieh gezüchtet. Und die Aufgabenteilung war klar. Feldarbeit und Tierzucht waren in erster Linie den Männern vorbehalten, dem Hausherrn, den Söhnen, den Sklaven, den Knechten. Und die Frauen verrichteten überwiegend die häuslichen Tätigkeiten. Nahrungsmittel wurden weiterverarbeitet, Stoffe wurden gesponnen und gewoben, Kleidung, Schuhe und andere Sachen des täglichen Bedarfs wurden gefertigt. Also, die traditionelle griechische Gesellschaft war durchaus konservativ. Da hatte jeder seinen Platz, jeder seine festgelegte Rolle. Die Forderungen der Verse 4 und 5 und diese traditionelle Gesellschaftsordnung stand also nicht im Widerspruch zueinander, sondern im Gegenteil. Griechische Tradition und Verhaltensvorgaben des Paulus für die junge Frau hier sind im Wesentlichen deckungsgleich. Das bedeutet, der Grund für diesen Weckruf muss dann woanders gelegen haben. Und der Grund war die um die Jahrtausendwende tobende Emanzipationsbewegung. Wir hatten letzte Woche schon davon gehört. Ja, das war die Bewegung der sogenannten neuen römischen Frau. Reiche Frauen begehrten gegen die bestehenden Verhaltensnormen auf. Sie bekämpften das traditionelle Rollenverständnis von Mann und Frau. Ja, sie lehnten den Dresscode ab. Ja, diese Kleiderordnung symbolisierte Ehrbarkeit, Anständigkeit und eheliche Treue. Und sie legten ganz bewusst diese Ordnung ab. Sie provozierten durch freizügige Gewänder, auffallenden Schmuck und aufwendige Haartrachten. Sie vernachlässigten ihre Aufgaben im gesellschaftlichen Gefüge, brachen aus ihrer Rolle aus, ließen den Haushalt Haushalt sein, kümmerten sich nicht mehr gewissenhaft um Mann, Kinder und auch Angestellten. Sie legten auch den Respekt vor ihren Ehemännern ab. Sie nahmen kein Blatt mehr vor den Mund. Ja, sie widersprachen ihm gar. Sie fühlten sich zu höheren Berufen als zu ihrer von der Tradition herkommenden Rolle. Haushaltsführung und Kinderbetreuung erschien ihnen nicht mehr ausreichend. Sie wollten sich selbst verwirklichen. Sie drängten in den öffentlichen Raum. Sie strebten nach öffentlichen Ämtern. Sie forderten gar die Freiheiten ein, die üblicherweise den Männern vorbehalten waren. Sie suchten sexuelle Freiheit, sexuelle Abenteuer. Sie lehnten es ab, Kinder zu bekommen, praktizierten Empfängnisverhütung und Abtreibung. Verstehen wir, all diese Verhaltensweisen symbolisierten damals ein Aufbegehren gegen die bestehende Ordnung. Und diese Bewegung wurde so mächtig, dass die konservativen Kräfte im römischen Imperium es genau beobachteten. Selbst der Kaiser erließ Gesetze, die sich gegen diese Bewegung und ihre Auswirkungen wandten. Diese Bewegung stand unter Beobachtung. Zur Zeit der Briefentstehung, also in der Zeit, als Paulus hier diesen Brief an die Kreter schrieb, tobte insoweit ein Kulturkampf. Die traditionellen Kräfte auf der einen Seite und die moderne Emanzipationsbewegung auf der anderen Seite. Das ist die Situation. Das ist der Hintergrund. Und die kretischen Christinnen ganz offensichtlich mittendrin. Auch sie hatte der Sog der Emanzipation ergriffen. Die Idee der Freiheit, der Unabhängigkeit vom Ehemann. Die Abhängigkeit, die vermeintlich die eigene Entfaltung hemmt. Die Idee davon, sich selbstständig zu machen. Ja, diesem Druck der Emanzipation, diesem Sog, waren auch die teilweise sehr jungen Christinnen ausgesetzt. Und haben sich ganz offensichtlich teilweise mit fortreißen lassen. Und angesichts dessen ruft Paulus, wacht auf! Lasst euch doch aufrütteln, kommt zur Vernunft, besinnt euch. Und der Grund steht am Ende von Vers 5, wegen des Evangeliums. Die Tatsache, dass die Christinnen hier mit dieser Bewegung sympathisierten, gefährdete das Evangelium. Inwiefern? Nun, insoweit, dass die konservativen gesellschaftlichen Kräfte beispielsweise die Verkündigung untersagen könnten. Oder auch insoweit, dass der Ruf des Evangeliums und der Ruf der Gemeinden Schaden leiden konnte. Für Paulus war klar, Menschen, die das Evangelium nicht kannten, würden von den Boten auf die Botschaft schließen. Ein zweifelhafter ethischer Ruf der Christinnen würde zwangsläufig den Ruf des Evangeliums beschädigen. Da würde stumpf gleichgesetzt werden. Ach ja, dieses sogenannte Evangelium, das ist doch die Botschaft von diesen sittenlosen Frauen. Bitte nicht, verschon mich damit. Die starken konservativen Kräfte könnten die Verkündigung der Rettungsbotschaft Gottes unterbinden. Ja, also Paulus geht es hier nicht um den Erhalt der griechischen Gesellschaftsordnung. Es geht ihm nicht um die Rettung des römischen Imperiums. Nicht um den Erhalt männlicher Dominanz. Es geht ihm nicht um die Unterdrückung der Frau. Nicht darum, Frauen ihre Rechte vorzuenthalten. Ganz und gar nicht. Ja, das Gegenteil ist der Fall. In den christlichen Gemeinden genossen die Frauen von jeher hohes Ansehen. Die damals in vielen Kulturen übliche Geringschätzung der Frau gab es in der christlichen Gemeinde nicht. Das Evangelium betonte im Gegenteil die Gleichwertigkeit von Geschlechtern und sozialen Ständen. Denken wir an Galater 3. Ja, da sagt Paulus im Vers 28, es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder nicht Jude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau. Durch eure Verbindung mit Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden. Also die christliche Gemeinde war die Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern. Eine Gemeinschaft, in der soziale Unterschiede oder auch das Geschlecht eine untergeordnete Rolle spielen. Vor Christus waren alle gleich. Da spielte es erstmal keine Rolle, ob jemand Sklave oder frei war, ob Mann oder Frau. Und von daher stand die Gemeinde permanent im Ruf oder in der Gefahr, in den Ruf zu geraten, eine Umsturzbewegung zu sein. Konservative Kräfte trauten dem Raten nicht. Sie fürchteten um ihren Einfluss, meinten beispielsweise, dass wenn Sklaven diese Botschaft von der Gleichheit hören würden, sagen würden, ich bin in Christus frei, warum gehorche ich meinem Herrn überhaupt noch? Oder dass Frauen, die zum Glauben kommen würden, sich ihrem Mann nicht mehr unterordnen wollten. Nach dem Motto, ich meinem Mann gehorchen? In Christus gilt das doch nichts mehr. Dem gehorche ich jetzt nicht mehr. Ja, die christliche Gemeinde wurde misstrauisch beäugt. Man sah in ihr eine aufrührerische Lehre. Eine Lehre, die gerade wegen der in ihr herrschenden Freiheit als Gefahr für bestehende Machtverhältnisse gedeutet wurde. Und deshalb wurde Paulus in seinen Briefen nicht müde, diesem Eindruck entgegenzutreten. Wieder und wieder fordert er die Christen auf, die bestehende gesellschaftliche Ordnung zu achten. Frauen sollten sich ihren Männern, Kinder ihren Eltern unterordnen. Sklaven wies er an, ihren Herren treu zu dienen. Ja, selbst dann noch, wenn der Herr Christ geworden war. Dann sogar noch besser als vorher. Paulus wollte diese Gesellschaftsordnung nicht beseitigen. Und er tat alles dafür, um diesem Eindruck entgegenzutreten. Und warum? Wegen des Evangeliums. Ja, sein Auftrag war, das Evangelium zu verkünden. Das war sein Anliegen. Nicht die Durchsetzung sozialer Reformen, nicht die Einebnung sozialer Unterschiede. Ihm ging es um die Verkündigung der Rettungsbotschaft Gottes. Menschen sollten das Evangelium hören, sollten ihm hören, was in Johannes 3, Vers 16 steht, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Und diesen Auftrag sah er hier in akuter Gefahr. Denn es hätte der Eindruck entstehen können, die Gemeinde sei Ausgangspunkt dieser Emanzipationsbewegung. Die Gemeinde fördere die Zersetzung der gesellschaftlichen Ordnung. Ermutige Frauen, ihre Aufgaben zu vernachlässigen. Ja, wenn das geschehen würde, dann wäre für viele auf Kreta das Evangelium zu einer Botschaft geworden, die sie nicht hätten hören wollen, die sie von vornherein ablehnen würden, von der sie sagen würden, nein, danke, verschone mich bitte. Ja, mehr noch, wenn dieser Eindruck entstünde, geriete eben die Verkündigung überhaupt in Gefahr, wenn die römische Herrschaft quasi die Verkündigung unterbunden hätte. Paulus hielt es deshalb für unbedingt erforderlich, diesen Eindruck zu vermeiden. Die kretischen Christinnen mussten aufwachen. Ihr Lebenswandel durfte nicht vom herrschenden Zeitgeist bestimmt sein. Sie mussten sich entschieden von diesem distanzieren. Und somit steht am Beginn ihres Dienstes für das Evangelium zunächst einmal eine Abkehr oder eine Umkehr. Und an dieser Stelle müssen wir uns fragen, was das für uns bedeutet. Ist die Situation überhaupt vergleichbar? Ja, wenn wir unsere Gesellschaft ansehen, müssen wir doch zu dem Schluss kommen, dass sie schon vollständig emanzipiert ist. Gut, es gibt sicherlich noch Frauen, die das anders sehen. Aber es stellt sich doch die Frage, gibt es heute überhaupt noch solche traditionellen konservativen Kräfte? Gibt es noch gesellschaftliche Gruppen, die sich am Verhalten von Christen und Christinnen stoßen? Stehen wir noch unter Beobachtung? Ist es unserer Umwelt nicht gleichgültig, wie wir leben, wie Christinnen leben? Ich denke nicht. Denken wir beispielsweise an die Wirkung unserer Lebensführung auf konservative Moslems. Es ist ja unsere missionarische Aufgabe, diese mit dem Evangelium zu erreichen. Aber was passiert? Sie sehen unsere Lebensweise, sie sehen die Lebensweise derer, die sich Christen nennen, und sie verachten das Evangelium. Sie erleben hierzulande die Früchte der Emanzipation und setzen gleich. Das da sind die mit dem Evangelium. Oder auch das direkte ungläubige Umfeld. Können diese Menschen an eurem Verhalten erkennen, dass ihr dem Evangelium dient? Dass dem Evangelium rettende Kraft innewohnt? Dass das etwas zu bieten hat, was die Ideologien dieser Welt nicht bieten können? Ich kann mich gut an den Besuch einer Frau aus dem hiesigen Familienbetreuungsbüro erinnern. Petra hatte sich in die Kartei der Tagesmütter aufnehmen lassen. Diese Frau kam nun in unseren Haushalt, um zu prüfen, ob alles in Ordnung sei. Ja, ob die Wohnung in Ordnung sei, ob irgendwelche Gefahrenstellen da bestünden oder so, ob die Sauberkeit in Ordnung sei, denke ich mal. Und im Verlauf kam sie kurz auf die lieben Brammers zu sprechen. Ganz kurz, nur nebenbei, aber wie ich finde, dennoch deutlich. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber sie äußerte etwas so, ja, also dass es solche Familien heute noch gibt. Ich will gar nicht zu viel in diese Worte hineinlegen. Aber es könnte sein, und mir erscheint es sogar wahrscheinlich, dass hier diese Frau, die einen ganz anderen Lebensentwurf verfolgt, nehme ich mal an, gemerkt hat, hier an dieser Familie, da ist was Besonderes. Da herrscht ein besonderer Geist. Da ist etwas Heiles, da stimmt's. Wir gehen im Text weiter. Die kretischen Christinnen mussten sich zunächst von dem damals herrschenden Zeitgeist abwenden. Das war das Erste. Aber Paulus lässt sie ihm nicht nur wissen, welches Verhalten zu beenden war. Er beschrieb auch, welches Verhalten an die Stelle treten musste. Ich lese uns nochmal Verse 4 und 5. Dass sie ihre Männer und Kinder lieben, besonnen und zuchtvoll leben, Ja, hier ist eine andere Übersetzung. Besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Also Paulus schildert hier positiv die Verhaltensweisen, die sich bei jungen Christinnen, jungen verheirateten Christinnen finden sollen. Er beschreibt hier die Lebensführung, durch die sie das Evangelium fördern können. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Als jüngere Frau dem Evangelium dienen, zweitens durch eine engagierte Wahrnehmung der schöpfungsgemäßen Berufung. Also Paulus nennt hier 7 Qualitäten. Wir wollen das einmal kurz im Einzelnen durchgehen. Junge Christinnen sollen erstens ihre Männer lieben. Hiermit ist eben das Verhalten der Frau gegenüber ihrem Mann angesprochen. Es geht dabei nicht so sehr um romantische Gefühle, zumindest nicht nur, sondern es geht hier ganz offensichtlich um ein Handeln, um eine Liebe voller Hingabe, um eine Liebe, die sich in Taten ausdrückt. Ja, es ist so, wie Epheser 5 schreibt, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie rein und heilig zu machen im Wasser der Taufe und durch das dabei gesprochene Wort. Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. So müssen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Denn ein Mann, der seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hat auch je seinen eigenen Körper gehasst. Im Gegenteil, er ernährt und pflegt ihn. So tut es auch Christus mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Wir sind doch Teile an diesem Leib. Also hier soll es mir darum gehen, oder geht es mir darum, deutlich zu machen, Liebe, wie Paulus sie versteht, hat eben etwas mit handfesten Taten zu tun. Ja, die Frau ist eben nach 1. Mose 2, Vers 18 die notwendige Ergänzung für den Mann. Ja, er braucht seine Frau, er braucht ihre Hilfe. Und eine Frau, die ihren Mann liebt, wird ihm diese Hilfe eben geben, ihn pflegen und unterstützen, Zeit mit ihm verbringen, Zeit für ihn reservieren. Dann wird gesagt, ihre Kinder lieben. Hiermit ist das Verhalten der Frau gegenüber den Kindern angesprochen. Auch hier nicht romantische Gefühle, sondern tätige Liebe. Eine Frau, die ihre Kinder liebt, wird eben auch für die Kinder Zeit haben, sich Zeit für sie nehmen, wird auf ihre Erziehung achten, sie weder verwöhnen noch vernachlässigen. Eine solche Frau wird bestrebt sein, ihren Kindern das zu geben, was sie brauchen. Besonnen leben oder Besonnenheit. In der griechischen Kultur galt diese Eigenschaft als Hauptmerkmal der anständigen Frau. Gemeint ist ein zurückhaltendes, maßvolles und beherrschtes Verhalten. Ein Verhalten, das einem gesunden Verstand entspringt. Zuchtvoll leben oder keusch, rein oder man kann auch sagen von schamhafter Zurückhaltung. Hier ist sexuelle Reinheit angesprochen. Eine Frau, die so lebt, wird in Kleidung und Verhalten Zurückhaltung üben. Sie wird darauf achten, dass weder das eine noch das andere Missverständnisse begünstigt. Im Umgang mit Männern wird sie zurückhaltend sein. Freundlich ja, aber zurückhaltend. Sie lässt sich auf keine Flirts ein. Auch anzügliche Bemerkungen sind ihr zuwider. Kommt etwas vor, wendet sie sich ab. Sie lässt keine Zweifel an ihrer Reinheit, ihrer unbedingten ehelichen Treue aufkommen. Ihren Haushalt ordentlich führen. Im griechischen Grundtext stehen an dieser Stelle 2 Adjektive, soweit ich weiß, einmal häuslich und dann gut oder gütig. Und die Bibelübersetzer sind sich hier nicht ganz im Klaren, ob es sich um 2 Eigenschaften handelt oder ob sich die zweite auf die erste bezieht. Also hier ist wohl die Übersetzung zutreffend, wie sie auch hier auf unserem Gottesdienstzettel steht. Ja, häuslich. Erstmal sagt Paulus, eine solche Frau ist häuslich. Hier erinnert er sie an die Frau, an das Frauenideal der griechischen und auch der jüdischen Kultur. In diesem Ideal fand die Frau eben ihre Aufgabe in der Leitung des Haushalts. Und wie wir der Lesung entnehmen konnten, war das keine minderwertige Aufgabe, ganz und gar nicht, sondern eine wichtige, eine umfassende und eine ehrenvolle Aufgabe dazu. Dann wird gesagt, gütig, ja, gütig sein oder gut sein. Hiermit ist wahrscheinlich das Verhalten der Frau gegenüber den anderen Haushaltsmitgliedern angesprochen. Ja, sie begegnet den anderen Frauen im Oikos mit Verständnis, eben den Angestellten, den Sklaven. Ja, sie ist eine gütige Leiterin. Und dann zuletzt ihren Männern gehorchen. Hiermit ist gemeint, sich dem Mann unterordnen, von ihm abhängig sein. Gemeint ist hier eine freiwillige Unterordnung der Frau unter die Führung des Mannes. Ein sich der Führung des Mannes anvertrauen. Die Bibel spricht an einigen Stellen davon, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll. Dass der Mann Haupt der Frau ist. Es ist aber sehr wichtig zu verstehen, was da gemeint ist und was nicht. Es geht eben an all diesen oder in all diesen Stellen nicht um das Ausüben einer Herrschaft. Der Mann ist nicht Herrscher der Frau, nicht Despot. Diese Über- und Unterordnung drückt auch kein Werturteil aus. Die Bibel kennt keine unterschiedliche Wertigkeit von Mann und Frau. Ja? Sondern die Über- und Unterordnung ist hier ja ganz eine Überordnung nach dem Vorbild, nach dem Muster Christi, wie wir es in Epheser 5 gelesen haben. Wie er das Haupt der Gemeinde ist, so ist der Mann eben Haupt der Frau. Und wie verhält sich Christus gegenüber seiner Gemeinde? Wie hat er sich ihr gegenüber verhalten? Er hat sich für sie hingegeben. Er hat sein Blut für sie vergossen. Er hat sich für sie aufgeopfert. Sich für sie schmähen, schlagen, bespucken und töten lassen. Und in dieser Weise ist auch der Mann der Frau übergeordnet. Es geht um eine Überordnung der Liebe. Die Frau, die Paulus hier im Blick hat, weiß darum und ordnet sich ihrem Mann gerne unter. Aber was ist, wenn der Mann ein Ungläubiger ist, gar noch ein Despot, wenn er seine Überordnung falsch versteht und seine Frau beherrschen will, was tut sie dann? Die Frau, die Paulus hier beschreibt, wird sich ihm wohl auch dann unterordnen. Aber auch da gibt es Grenzen. Wenn sie oder die Kinder gefährdet sind, könnte man sich denken, oder wenn er sie dazu zwingen will, Gottes Gebote zu missachten. Aber das sind Ausnahmen. Grundsätzlich wird sie sich wohl auch dann ihrem Mann unterordnen. Wir merken, Paulus zeichnet hier ein herausforderndes Bild einer verheirateten Frau. Er beschreibt eine Frau, die ihrer Verantwortung in Ehe, Mutterschaft und Haushaltsführung in vorbildlicher Weise nachkommt. Ja, die diesen Tätigkeitsbereich als ihre Aufgabe erkennt und diesen Tätigkeitsbereich ausfüllt. Sicher ein herausforderndes Bild für kretische Frauen, aber sicher auch ein herausforderndes Bild für heutige Christinnen. Und die Frage, die sich gerade auch im Hinblick auf die Anwendung auf uns stellt, ist das, was Paulus hier sagt, der damaligen Kultur geschuldet? Oder hat es eben auch Gültigkeit darüber hinaus? Gilt das also auch noch heute? Ist das die Maßgabe? Herr Paulus stellt hier den Kretern eine Frau vor Augen, deren Hauptbetätigungsfeld ganz offensichtlich im häuslichen Umfeld liegt, die in Ehe, Mutterschaft und Haushaltsführung aufgeht, die diese Aufgaben als ihre vordringlichen Aufgaben betrachtet. Also, wie ist es nun? Zeitbedingt oder ewig gültig? Ist Paulus vielleicht doch ein Frauenunterdrücker? Will er die Frau an den Herd zwingen? Und ich denke, Paulus beschreibt hier schon ein bleibendes Vorbild für die christliche Frau. Ich denke, er beschreibt hier die Aufgabe, die der Frau aufgrund der Schöpfungsordnung in erster Linie zukommt. Die Bibel sieht Mann und Frau als gleichwertig, aber als verschiedenartig. Das heißt, Mann und Frau haben unterschiedliche Gaben. Die Gaben des Mannes sind dabei, kurz gesagt, eher auf die Bewältigung der Umwelt ausgerichtet. Und die Gaben der Frau sind eher dazu geeignet, das häusliche Arbeitsfeld zu bewältigen. Aber wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, um diese Verse hier zu sehr pressen oder gar ein Gesetz aufzurichten. Aber sicher, eine Christin, die so emanzipiert ist, dass sie ihren Beruf über alles stellt, dass sie Mann und Kinder vernachlässigt, den Haushalt Haushalt sein lässt, die muss sich durch diese Worte hier ermahnen lassen. Die muss sich sagen lassen, liebe Schwester, so geht es nicht. Dann ist Umkehr angezeigt. Aber anders verhält es sich mit den vielen, vielen Frauen, die aus anderen Gründen berufstätig sind. Die arbeiten müssen. Oder die, die neben der Arbeit auch noch die anderen Aufgaben nicht vernachlässigen. Die sich ihren Männern in recht verstandener Weise unterordnen. Und die trotz dieser Mehrbelastung durch die außerhäusliche Arbeit auch noch die anderen Dinge mittragen. Also dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Also man kann daraus kein Gesetz machen. Aber es kann durchaus Situationen geben, wo es um des Evangeliums willen geboten ist, dass eine Frau auf die ihr zustehenden Freiheiten verzichtet. Ja, denken wir an die damalige Situation auf Kreta. Die Christinnen wurden beobachtet. Das Evangelium drohte Schaden zu leiden und da hieß es, für die Frauen nicht in die Öffentlichkeit zu streben. Oder denken wir an Missionssituationen. Je nach Kulturkreis wird es eben sinnvoll sein, dass eine Frau in einem solchen Fall auf ihre Freiheit verzichtet. Ja, wenn man irgendwo im muslimischen Land so auftritt wie hier, dann kann man sich wahrscheinlich sicher sein, dass das Evangelium von vornherein abgelehnt wird. Ich komme zum Schluss. Als junge christliche Frau dem Evangelium dienen, das war heute unser Thema. Wir haben gesehen, was Paulus uns dazu sagt. Einmal ist eine Abkehr vom Zeitgeist nötig, eine aufrichtige Selbstprüfung, dass man innehält und prüft, ob die eigene Lebensführung dem Evangelium entspricht oder ob man schon in dem Sog der Emanzipation sich in diesem Sog hat wegreißen lassen. Wenn letzteres der Fall ist, heißt es umkehren, aufwachen. Aber dann kann eine christliche Frau dem Evangelium dadurch dienen, dass sie ihre schöpfungsgemäße Aufgabe wahrnimmt und diese gut erfüllt. Es ist eine herrliche Aufgabe, dass sie ihren Mann und ihre Kinder liebt, besonnen und zuchtvoll lebt, den Haushalt führt, gütig ist und sich dem Ehemann bereitwillig unterordnet. Liebe Schwestern, ein solches Leben ist nicht aus eigener Kraft zu leben. Wer es versucht, wird daran scheitern. Im Gegenteil, ihr seid ganz und gar ungeeignet dazu. Allein Gottes Gnade kann dieses Leben, diese Lebensführung als Frucht des Heiligen Geistes hervorbringen. Er gebe euch dieses Leben. Zur Förderung des Evangeliums, zum Wohl seiner Gemeinde und vor allem zur Verherrlichung seines Namens. Amen. Amen.